Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim.
Crisis? What is a crisis? We are not in a crisis. We are only in some difficulties. And these difficulties will be solved inside our family.
Meiner Meinung, wir sind Handballfamilie. Und wenn jemand hat ein Problem oder hat eine Schwierigkeit, so, wir müssen das in die Familie zusammen diskutieren.
Wer in der sportpolitischen Debatte, in der öffentlichen, zum Beispiel den DFB-Präsidenten, einen unsäglichen Demagogen nennt, mag sich auf die Pressefreiheit berufen können. Hier sind aber die Grenzen des Anstands überschritten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Well, I think the danger is very high. The public at large is beginning to think that perhaps that what they're watching is not real sport, that somebody somehow is fixing a result and therefore they're not seeing something that's real.
Bolt is in einer anderen Welt. Bolt läuft das Ding zu Ende und Bolt gewinnt in 19,20. Muss ich sagen, dass es Weltrekord ist? Nein.
Don't intervene. We are not in a bazaar here.
Ich habe ja volles Vertrauen in die IOC-Kollegen, dass sie die beste Wahl treffen und sich hier nicht von langfristigen taktischen Spielchen beherrschen lassen.
Wir stehen nicht über dem Recht, Herr Weinreich. Ich sage es nochmal, es sind Vereinbarungen zwischen dem DOSB und den Verbänden.
Die Deutsche Demokratische Republik wurde zu einer Weltnation auf dem Gebiet des Sportes.
I received the resignation of Mr. Havelange. It was endorsed by the IOC Executive Board. As a result of that, Mr. Havelange is not an IOC member anymore. He's, for us, he's a private person.
Also einfach Vergangenheit totreden und sagen, die ist jetzt weg, das wird man nicht können. Und von daher denke ich schon, dass diese Punkte WM-Vergaben und auch das Thema ISL auf der Tagesordnung bleiben werden, ob man es will oder nicht.
Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine fremden Götter neben dir haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist das große Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein.
We guarantee that the Olympic cluster in Sochi will be completed on time. We are allocating around sum of $12 billion for this.
The 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi.
2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Der Bereich des Sports ist ja noch abgeschotteter, weil es keine Kontrollstrukturen von außen gibt. Die eigentliche Bestechung im Kern, die ist vom Strafrecht überhaupt nicht erfasst. Und auch Funktionäre, die ihre Stimme abkaufen lassen, die sind vom Strafrecht in den meisten Ländern überhaupt nicht erfasst. Und dann ist auch für alles andere, was vielleicht möglich wäre, Schadensersatzklagen, überhaupt gar kein Raum.
Wer einen Staatssekretär dazu zwingt, sich schriftlich gegen einen Zeitungsartikel als bewusst ehrverletzend zu wehren, überschreitet die Grenzen des guten Geschmacks.
Eine Gefahr für die Demokratie ist das nicht, aber es ist eine Gefahr dafür, dass der Sport im Grunde genommen wachsen, wuchern und sich hinentwickeln kann, wo er will. Das Problem ist, dass der Sport sich in einer Weise entwickelt, die überhaupt nicht mehr von Seiten des Parlaments kontrolliert wird.
Es wird ermittelt, irgendwann wird Ende der Ermittlung sein.
I will not go into discussions individually with people they like to create problems. I just want to tell you one thing. Yeah, you can laugh. That's also an attitude. Elegance is also an attitude, and respect is also an attitude. Yeah, sure. I think something. I have learned this in my life. Also a life as a journalist. I'm still a member of the IPS. And when I was in a press conference and it was said, now it is finished, then I said, thank you.
Guten Tag, mein Name ist Weinreich.
Ach, Ihr Name ist Weinreich.
Ich habe auch mit niemand anderem jetzt gerechnet.
Na, dann können wir ja sofort anfangen. Dann brauchen wir gar genau. nicht. Ich habe sowieso versprochen, Herr Zwanziger, dass nicht geschnitten wird. Nee. Und ich fange einfach mit der Begrüßung an.
Ja, kein Problem.
Herzlich willkommen zum zweiten Sportgespräch in diesem Theater. Es geht darum, Sportpolitik plastisch und erlebbar zu machen, Sportpolitik zu erklären, Hintergründe aufzuhellen im besten Fall und Protagonisten der Branche zu erkunden. Auch mein heutiger Gast, zu dem ich eine ganz besondere Fernbeziehung habe, das darf man, glaube ich, sagen, darf sich zunächst selbst vorstellen. Eine Minute für ihn. Was muss man wissen?
Och, man muss eigentlich gar nicht viel wissen. Theo Zwanziger, ich bin jetzt 67. Also in dem beginnenden Rentneralter, wie sich das gehört, habe eine liebe Frau, zwei Söhne, vier Enkelkinder, auf die ich sehr stolz bin und habe in meinem Leben einfach immer nur Glück gehabt, weil ich viele wunderbare Stationen habe durchlaufen dürfen, von der Ausbildung her über die Finanzverwaltung, Jurastudium, dann später Tätigkeiten in der Politik und natürlich auch im Sport und in kleinen Vereinen, aber auch in den letzten Jahren beim DFB. In einer besonderen Verantwortung. Mehr muss man von mir nicht wissen.
Was sind Sie eigentlich? Pensionär? Funktionär?
Also zunächst einmal bin ich zunehmend jetzt mehr Privatperson. Mein Leben hat sich jetzt ein Stück aus den öffentlichen Dingen zurückgenommen. Das habe ich auch so gewollt. Und ich kümmere mich ein Stück mit um meine Familie und habe darüber hinaus einige Projekte, die ich bearbeite über die DFB Kulturstiftung, über meine eigene Stiftung Mädchen- und Frauenfußball und will halt bis 2015 bin ich in der FIFA gewählt, will diese Aufgabe noch erfüllen, so gut ich das kann. Und im Übrigen versuche ich auch ein Stück diesen Termindruck und alles, was die letzten Jahre sehr, sehr stark war, an mir abgleiten zu lassen und ein Stück auch das Leben zu genießen.
Haben Sie noch Kanzleien?
Nein, die habe ich schon lange nicht mehr, die Kanzlei, die ich zuletzt in Altendietz und in Hermsdorf hatte, die habe ich schon, als ich Schatzmeister wurde, aufgegeben. Ich stehe zwar noch auf dem Briefkopf, wie das so schön heißt, der von mir nach der Wende in Stadtroda und später in Hermsdorf gegründeten Kanzlei. Aber das machen halt die Kollegen in alter Verbundenheit. Aber ich bin kein aktiver Rechtsanwalt mehr. Ich habe auch keine Rechtsanwaltszulassung mehr.
Ich bin, was Moderation angeht, natürlich ein Vollprofi. Titel dieses Podcasts heißt, sitzen Sie bequem? Und das sollte eigentlich immer die erste Frage sein. Nun ist es, keine Ahnung, die fünfte oder so. Also, sitzen Sie bequem, Herr Zwanziger?
Ja, ich sitze bequem in meinem Schreibtischstuhl, in meinem Arbeitszimmer zu Hause, in dem sich noch so ein paar Akten stapeln und das eine oder andere erledigt wird. Ich sitze bequem und freue mich auf das Gespräch.
Wir telefonieren per Telefon. Haben Sie schon mal Skype benutzt?
Sie sind einen Tag zu früh. Also wenn wir es morgen machen würden oder morgen Abend, ging es vielleicht über Skype. Also ich habe Skype, weil mir das sehr wichtig ist, privat mit Blick auf meine, über iPad mit meinen kleinen Enkelkindern, die in Schwetzingen sind, auch mal zu skypen. Aber es geht über Funk, soweit ich das weiß, bin technisch absolut unbegabt. Und braucht deshalb WLAN. Und das wird, so hoffe ich, die Telekom morgen hinkriegen, sodass ich dann etwas besser und etwas ungestörter Skype betätigen kann.
Ich habe das Internet auch erst richtig begriffen, seit ich WLAN habe. Und Sie werden lachen, das ist seit 2008. Vorher habe ich hier immer irgendwie mit irgendwelchen Handys versucht, mit einem Laptop ins Netz zu kommen, denn so ein bisschen außerhalb von Berlin. Es kamen natürlich eine Menge Fragen, die waren schon immer ein bisschen ironisch gemeint. Die hießen, hat der Zwanziger endlich das Internet begriffen? Aber dazu haben Sie jetzt ein bisschen was gesagt.
Also, begriffen habe ich immer noch nicht. Allerdings, ich bin ein bisschen weitergekommen und das große Kompliment muss ich Ihnen machen. Durch diese etwas interessante Auseinandersetzung, als es um den Demagogen ging, habe ich überhaupt mal erst begriffen, was ist denn ein Blog? Ich habe das überhaupt nicht gewusst, weiß es auch jetzt immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass im Internet eine ungeheure Kommunikation stattfinden kann. Und diese Welt geht in Richtung Kommunikation. Mit 67 Jahren muss man sich das sicher nicht alles mehr antun, aber ich sehe das schon bei meiner Paula, bei meiner ältesten Enkeltochter, die ist da schon ganz begeistert mit diesen Dingen und arbeitet damit. Die Jugendlichen werden da hineinwachsen. Und für die, die noch im Berufsleben stehen, ist es natürlich absolut wichtig. Aber so richtig begreifen tue ich es natürlich nicht.
Also jetzt liegt ein iPad bei Ihnen aber schon.
Das iPad liegt hier bei mir, wird im Moment aufgeladen, in der großen Hoffnung, dass es gelingt. Aber Sie müssen davon ausgehen, dass ich da nicht jeden Tag drin hänge, sondern das, was mir wichtig ist, ist gemacht. Also ich gucke so die Fußballtabellen, also was über die Ergebnisse so der mir interessierenden Mannschaften geht. Das hole ich dort raus. Dann habe ich natürlich meine Stiftung dort genau im Blick, also die Stiftung, die in Koblenz sich für Mädchen- und Frauenfußball einsetzt, gehe auf dfb.de. Das sind so die Dinge, die mir am Herzen liegen, und gucke gerne Live-Fußball, soweit es übertragen wird. Also insbesondere auch dfb.tv bringt ja auch immer mal interessante Frauenfußballspiele live, und das geht jetzt natürlich mit WLAN, so hoffe ich, störungsfreier, als das in der Vergangenheit möglich war.
Haben Sie ein BlackBerry oder ein iPhone?
Ich habe ein BlackBerry, das hängt damit zusammen, dass ich an den gewöhnt bin, von der Tastatur her. Das iPhone ist da für mich etwas schwieriger, müsste wieder neu ergründet werden für die Dinge, die ich machen will. Also das sind einmal Mails schreiben, Mails empfangen und auf der anderen Seite telefonieren und den Kalender. Der Kalender, der hat sich bei mir über BlackBerry als segensreiche Einrichtung erwiesen. Dafür reicht das voll und ganz. Und wenn ich mal ganz gezielt googeln will und will mal irgendeinen Begriff oder irgendetwas, was mir gerade so durch den Kopf geht, ergründen, dann geht das auch über BlackBerry durchaus.
Also, das Thema haben wir kurz gestreift schon. Dazu ist noch zu sagen, also ein Referat habe ich mir dazu nicht vorbereitet, habe also auch nichts auswendig gelernt. Sie haben den Begriff Demagogenstreit benutzt, das ist okay. Ich hätte es anders versucht, mich daran zu tasten. Ich hätte zum Beispiel gesagt, Herr Zwanziger, warum haben Sie eigentlich ohne langes Zögern zugesagt zu diesem Gespräch, zu diesem Podcast?
Ja, ganz einfach, weil ich muss ja sagen, unser Verhältnis, wenn man das so nennen darf, war ja immer ein sehr distanziertes. Also ich habe Sie, bevor es damals zu dieser Bezeichnung für mich, Bewertung für mich kam, eigentlich nicht näher gekannt. Ich habe Ihren Namen schon mal gehört, aber ich hätte Sie gar nicht identifizieren können. Dann waren wir in einem kräftigen Streit miteinander. Aber es war mir irgendwo ein Anliegen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe da ja auch Fehler gemacht, das ist ja gar keine Frage, dass man dann ein Stück wieder zusammenfindet. Und ich habe gelernt, auch über meinen Mitarbeiter Herrn Brause, der ja auch ihren Blog sehr genau verfolgt, der mir sagt, Herr Weinreich ist schon ein Mann, der sehr akribisch überall nachforscht. Der kann mal übers Ziel hinausschießen, aber das ist für kritische Journalisten ja nicht unbedingt falsch. Und nachdem das immer mehr bei mir auch auf den internationalen Bereich zu lief, dachte ich mir, wir können ja auch versuchen, uns über dieses Thema mal zu unterhalten und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis jeweils der eine für den anderen und seine Reaktion finden. Das haben wir ja auch gemacht zwischenzeitlich. Also warum soll ich diesem Wunsch von Ihnen nicht folgen? Allzu viel mache ich im Moment nicht mehr, das muss ich ganz klar sagen an Interviews. Aber hier, das ist auch mal wieder was anderes. So ein Interview habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Also machen wir es mal.
Im Übrigen, Sie haben gerade so ein kleines Geheimnis gelüftet. Wir haben uns das erste Mal getroffen, kann man jetzt vielleicht sagen, vor einem Jahr.
Ja, könnte sein.
Haben wir bisher nicht öffentlich gemacht, muss auch nicht. Nein. Haben uns unterhalten, nicht nur über das D-Wort, sondern über die FIFA.
Ja.
Als ich damals rausging aus dem Besprechungszimmer, wissen Sie übrigens, wer der Einzige war, der mich gesehen hat und ganz komisch geguckt hat?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Wolfgang Niersbach.
Ah, okay. Er hat sie offenbar gekannt vor. Ja. Nein, Herr Weinreich, was soll das? Also wenn man lange in diesem Geschäft ist, Sie in Ihrer Seite als Journalist haben Sie einen Auftrag, eine Pflicht zu erfüllen, Sie nehmen das wahr, Sie schießen auch mal übers Ziel hinaus, ganz normal, das geht mir auf der anderen Seite auch nicht anders. Und ich sage mir immer, wir sind beide Menschen, und das, was jetzt FIFA-Entwicklung, FIFA-Reform und diese Dinge betrifft, sind Sie jemand, wir hatten uns ja auch später, glaube ich, in Zürich oder irgendwo oder bei einem Kongress nochmal gesehen, da habe ich schon gemerkt, dass Sie sehr gute Recherchen gemacht haben. Und da ich ernsthaft versuche, mit meinen bescheidenen Kräften die FIFA oder sagen wir mal den organisierten Fußball ein Stück weiterzubringen, da ist mir natürlich jemand, der so arbeitet wie Sie, ein willkommener Partner, wenn Sie das wollen, natürlich immer auf der anderen Seite auch, das ist ganz klar.
Ich will nur mal einen Begriff benutzen aus diesem Scharmützel, was wir da hatten über eine Zeit lang. Das war ist der Begriff der Kommunikationsherrschaft. Wenn mich nicht alles durch, hatten Sie das mal benutzt auf Ihrem Vortrag damals? Sehen Sie das inzwischen eventuell auch ein bisschen anders?
Der Begriff ist missverständlich und höchst gefährlich. Der ist gar nicht eindeutig erkennen. Also natürlich versucht jeder in dieser Kommunikationswelt, in der wir leben, sag mal zum Schluss die besseren Argumente zu haben und sie einzubringen. Und so habe ich das damals auch, glaube ich, verstehen wollen. Das heißt also, man muss versuchen, und das kommt natürlich aus der alten Zeit, ja, das kommt aus der Zeitung und aus dem, was erst am nächsten und am übernächsten Tag gegebenenfalls als Leserbrief oder sonst geschrieben werden kann. Ich war natürlich nicht in dieser neuen Welt, in der Kommunikation natürlich in einer völlig anderen Weise abläuft. Und das ist aus meiner Sicht auch gut so. Wenn man sich damit mal befasst hat, dann ist das einfach so, dass ungeheuer schnell Meinungen ausgetauscht werden, Bewertungen vorgenommen werden, Verdachtsmomente erhoben werden, Sachverhalte genannt werden. Und es ist dann die Aufgabe, das ist dann der wirklich Herrschende des Nutzers, des Lesers oder wie man das alles nennt, sich daraus eine Meinung zu bilden. Das ist nicht ganz leicht. Da machen wir uns nichts vor. Es ist nicht ganz leicht. Das ist auch ein schwieriger Weg. Also Kommunikationsherrschaft in dem Sinne strebe ich mit Sicherheit nicht mehr an, sondern ich will meinen Beitrag zur Kommunikation leisten, soweit er gewünscht wird.
Was haben Sie heute schon gelesen?
Heute habe ich gelesen als erstes meine Tageszeitung. Das ist die Rheinzeitung hier. Ich bin ja aus diesem Bereich Koblenz, Dietz, so in dieser Gegend. Da lese ich natürlich auch vieles, was so im Lokalen stattfindet. Ich beschäftige mich im Moment eigentlich weniger mit dem Sport und dem Fußball, nachdem die Olympischen Spiele rum sind, sondern ein bisschen mehr mit Griechenland und der Eurokrise. Das interessiert mich also weit mehr von der Thematik her. Dann habe ich natürlich pflichtgemäß die Bildzeitung gelesen, die ja immer wieder mal so den einen oder anderen Punkt kurz vor der Bundesliga bringt. Und es ging auch in einem anderen Artikel mal wieder um die berühmten Polizeikosten. Also das habe ich bisher heute Morgen gemacht. Ich denke, dass ich im Laufe des Tages noch den Kicker lese, wenn der irgendwann mit der Post bei mir eintreffen sollte. Und dabei bleibt es auch zunächst. Ich habe mich also sehr abgewöhnt, in den letzten 5 Monaten, seit ich nicht mehr im Amt bin, noch alles lesen zu wollen oder vieles lesen zu wollen. Ich habe also mich ein bisschen zurückgezogen, auch vom Kopf her zurückgezogen und beschränke mich dort sehr.
Sie kriegen garantiert, denke ich mal, vom DFB so eine Art Ausschnittdienst oder wie man das auch
immer bezeichnet? Nein, habe ich nicht. Will ich nicht, mache ich nicht.
Von der FIFA, nein. UEFA, sowas Ähnliches?
Nein, nichts, gar nichts. Weder über BlackBerry noch über Papier. Nein, will ich nicht, weil meine Arbeit jetzt auch mehr ein Stück diesen kleinen, überschaubaren Projekten dient, den Veranstaltungen, die ich hier in der Region mache. War gestern Abend in der Nähe von Kirn bei einem Spiel der Lotto 11 für soziale Zwecke. Das ist so mein Betätigungsfeld. Und was die FIFA-Dinge betrifft, da brauche ich natürlich Informationen, aber da brauche ich nicht die tägliche Tageszeitung, sondern da gibt es andere Informationsquellen, die man über die Sitzungen, über die Kommissionen und die Vorlagen und so weiter dann in Erfahrung bringen muss. Dafür brauche ich keine großen Berichterstattung.
Sie haben gesagt, Bild ist Pflichtlektüre. Für mich übrigens gar nicht, aber...
Das ja, also, Herr Weinreich, ein bisschen Unterschiede zwischen uns beiden muss es ja auch noch geben.
Das sollte es auch geben. Ich will daraus trotzdem mal was ableiten.
Ich will Ihnen das auch erklären. Ich will Ihnen das erklären, wenn Sie das wollen. Aber erzählen Sie erstmal.
Scheint ein ziemlicher Widerspruch zu sein. Einerseits ist mir klar, um mal mit Schröder zu reden, Bild und Glotze braucht man und mehr eigentlich nicht. Ja. Das ist das eine. Andererseits gerade bei Ihnen, der ja gewisse Werte postuliert hat, dafür sind Sie ja auch bekannt geworden und gerühmt worden, der eine Rede hält zum Tod von Robert Enke, ziemlich beeindruckend. Und dann sozusagen, wie ich das aus der Ferne sehe, ja auch relativ oft einen Doppelpass gespielt hat mit Bild, so erschien es mir. Also gerade mit einem Medium, was dann eben zum Beispiel auf die Spieler weiter einhaut, wie Vorenker, als wäre nichts gewesen.
Also wenn Sie Bildzeitung lesen, heißt das ja nicht, dass Sie mit allem, was Sie schreiben, einverstanden sein müssen. Das ist bei mir mit Sicherheit nicht der Fall. Aber die Bild hat zwei interessante Aspekte. Das eine ist die zweite Seite innen, wo das politische Geschehen in aller Regel abgebildet wird. Und das nehme ich halt ganz gern mal damit, weil ich dort Tendenzen erkenne, insbesondere auch in den Kommentaren, wie sie dann manchmal kommen. Da gibt es also diese Post von Wagner und so irgendwas. Da kann ich erkennen, in welche Richtung geht unter Umständen auch eine Meinungsbildung von der Bild aus. Und da mich Politik nach wie vor sehr interessiert, interessiert mich das auf dieser Seite. Und dann ist natürlich der Sport. Sie müssen einfach sehen, Herr Weinreich, ich bin wirklich kein Mensch, der selektiert in dem Sinne. Aber ich muss wissen, was kommt am meisten im Fußballgeschehen bei den Menschen an, die den Fußball sehr, sehr stark prägen und die mir auch wichtig sind. Das sind die Fans. Und die Fans sind nun mal Menschen mit völlig unterschiedlichem Bildungsstand. Das ist ja die Stärke des Fußballs, Intellektuelle und auch Leute ohne Schulabschluss miteinander zu vereinen. Und diese Meinungsbildung wird sehr, sehr stark durch die Bild, auch durch die Sportbild und sicher schon ein Stück anders wieder über den Kicker gemacht. Und deshalb sind das die drei Zeitungen, wo ich sagen würde, da müssen Sie im Grunde genommen, wenn Sie ein solches Amt ausüben, ein Stück mit zusammenarbeiten, nicht zusammenarbeiten in dem Sinne, dass der eine die Hand des anderen wäscht, aber dass man das macht. Ich habe früher sehr viele Telefonnummern rausgegeben gehabt. Ja, meine Beratung beim DFB war dann so, das kannst du nicht machen, du kannst nicht mit jedem Agentur, 15 Journalisten und auch Süddeutsche oder Frankfurter oder Welt haben irgendwo auch immer meine Telefonnummer gehabt. Aber man hat mir zunehmend auch dann geraten, ich habe das auch verstanden, je intensiver du das machst, desto mehr wirst du auf allen Ebenen auch ein Stück mit hineingezogen und das ist letztendlich nicht gut. Also ich sag's mal so, wie man es da macht, kann es immer falsch oder richtig sein. Und ich habe Respekt vor jedem Journalisten, der seine Arbeit tut und seine Pflicht tut. Und ich habe auch niemand, wo ich jetzt sagen würde, mit dem möchte ich gar nichts mehr zu tun haben.
Die große Verbindung von dem Thema zum vorherigen, zum Internetthema, ist eigentlich, Sie sollten sich in sogenannte Bookmarks einrichten und Sie sollten das Bildblog regelmäßig verfolgen. Schon mal gehört? www.bildblog.de.
Ja, da wird was anderes geschrieben wahrscheinlich.
Genau, da haben Sie was anderes.
Ja, kann ich machen. Ja, kann ich machen, muss ich zwar bei meinem Herrn Brause mal wieder nochmal Hilfe in Anspruch nehmen, aber ich werde ja technisch, zumindest handwerklich, komme ich etwas weiter. Ja.
Was anderes, ja, ist, alles klar. Was anderes ist sehr, sehr höflich formuliert. Tasten wir uns weiter an etwas ernstere Themen ran.
Ja. Ja.
Die einfachste Überleitung möglicherweise zum FIFA-Thema wäre ein Zitat. Crisis? What is a crisis?
Ja, also was ist eine Krise, sagen wir es auf Deutsch, so verstehen Sie es ja. Ne? Bezogen jetzt auf die FIFA?
Ja.
Ja, eine Krise ist aus meiner Sicht dann da, wenn entweder wirtschaftliche Gesichtspunkte dazu führen, dass ein Unternehmen, in diesem Fall ein Verband, gefährdet ist, oder wenn diese Gefährdung durch einen dramatischen Ansehensverlust einhergeht. Das würde ich beides unter den Gesichtspunkt Krise subsumieren.
Das Wirtschaftliche kann, sofern die Zahlen stimmen.
Klar. Das ist genauso möglich wie, ist im Moment bei der FIFA sicher kein Krisenszenario. Ganz im Gegenteil. FIFA ist wirtschaftlich in einer exzellenten Situation. Hier geht es, denke ich, mehr um die Frage Ansehensverlust, Vertrauensverlust. Da muss man wieder unterscheiden bei den Mitgliedsverbänden, bei den Führungspersönlichkeiten in den Mitgliedsverbänden oder in der breiten Öffentlichkeit, halt bei den Fußballinteressierten, den Stakeholdern oder was man auch immer so sagt. Das ist mindestens genauso gewichtig wie eine wirtschaftliche, insolvenzgefährdende Situation.
Ist doch erstaunlich, dass wie in dem Fall, dass da, glaube ich, 1 Milliarde angeblich auf den Konten lagern soll, gleichzeitig aber das öffentliche Ansehen Gehen wir mal von ein paar Nationalverbänden auf Mauritius, wo der nächste Kongress stattfindet, oder sonst, gehen wir da mal einen Augenblick weg, das öffentliche Ansehen der FIFA doch eine Katastrophe ist, dass man sich also offenbar selbst mit einer Milliarde, also dass man sich die Wirklichkeit nicht so sehr schön kann und dass alle Propaganda, alle PA, die gemacht wird, und da werden immer wieder Leute eingestellt und verpflichtet, dass es alles nicht hilft. Das finde ich schon erstaunlich.
Ja, Ansehen können Sie sich durch Geld nicht kaufen, Herr Weinreich, das geht nicht. Ansehen müssen Sie sich erarbeiten durch Ihre Inhalte, durch Ihre Ziele, durch das Auftreten. Und auch die notwendige selbstkritische Grundhaltung mit an den Tag legen. Das gelingt und gelingt man nicht. Und natürlich dann, wenn es zu Verdächtigungen kommt, wenn es zu Beschuldigungen kommt, wenn es zu Skandalen kommt, im Zusammenhang mit wichtigen Ereignissen, dann haben Sie natürlich als eine weltweit agierende Organisation auch ein weltweit wirkendes Aufklärungspotenzial, dem Sie sich annehmen müssen. Und das geht nicht durch schöne Broschüren oder allein durch Good of the Game. Das ist alles schön, aber je höher Sie diese Messlatte legen und je mehr Sie in der täglichen Wirklichkeit drunter durchlaufen, desto größer wird natürlich der Ansehensverlust. Und deswegen ist das die Situation, wie sie da ist und wie sie sich ja, das wissen Sie besser als ich, als langer Beobachter der FIFA in jedem Detail, wie sich das für mich erkennbar entwickelt hat, eigentlich so etwa seit 1998. Seit 1998 ist das schon ein schleichender Prozess eines Ansehensverlustes, weil einige wichtige Teile nicht so bearbeitet worden sind, dass sie für die Öffentlichkeit nachvollziehbar waren, dass die Entscheidungen nachvollziehbar waren und dass insbesondere die Sauberkeit der Entscheidungen nachvollziehbar waren. Man kann ja über die eine oder andere Entscheidung immer trefflich streiten, aber wichtig ist, dass eben die Sauberkeit dieser Entscheidung klar wird. Die FIFA hat in diesen Jahren auf anderen Gebieten Großartiges geleistet, aber das Ganze wird schlicht und einfach überlagert durch einige Vorgänge, die in der Öffentlichkeit nicht nur Zweifel, sondern erhebliche Distanz zu dem Unternehmen FIFA hervorgebracht haben.
Was haben Sie 98, nur ganz kurz mal da kurz verbleiben, damals hat sich Egidius Braun, Ihr Vorgänger oder Vorvorgänger als DFB-Präsident, Entschuldigung, in Paris bei der FIFA-Wahl sehr für Lennart Johansson, seinen Freund, ins Zeug gelegt. Braun war damals noch sehr fit. Tragische Geschichten erst 2 Jahre später mit seinem Schlaganfall, glaube ich. Welche Beziehung hatten Sie damals zur FIFA? Ich glaube, Sie hatten zu Braun eine ganz gute Beziehung. Oder war das damals noch sehr weit weg für Sie?
Also ich hatte ab 98 eine sehr intensive Beziehung. Zu Braun hatte ich die schon seit 92, weil ich im Vorstand für diese sozialen Entwicklungsprogramme zuständig war, die Braun ja bei seiner Wahl 1992 auch der Öffentlichkeit und der Fußballfamilie vorgestellt hat. Und ich war derjenige, der das konzeptionell ausgearbeitet hatte. Und am 1. Januar 1998, das ging einigermaßen zeitlich gleich mit der Niederlegung meiner Rechtsanwaltszulassung, das hing damit zusammen, hat Braun mich gebeten, sein Büro zu leiten. Das hatte einen Hintergrund, das kann man heute sicher sagen. Er war mit der Bearbeitung seiner Post nicht so zufrieden, wie er sich das wünscht. Braun ist ein sehr emotionaler Mensch, der auch sehr sozial orientiert ist, der Wert darauf legt, dass Briefe, wenn sie an ihn persönlich gehen, schnell beantwortet werden. Und dann ist es egal, ob ihm der Bundeskanzler schreibt oder die Bundeskanzlerin oder ein 8-jähriges Kind. Und das ist klar, das ist in so einem Fußballverband nicht alles so von den Wertigkeiten. Sie kennen ja diese Begriffe Kerngeschäft und andere, nicht so klar gewesen. So bin ich da reingekommen, 98, und habe dann natürlich den Prozess seiner Haltung zu Lennart Johansson, dem UEFA-Präsidenten, der FIFA-Präsident war, Und die FIFA-Präsident werden wollte, also UEFA-Präsident war, FIFA-Präsident werden wollte. Und die Gegenkandidatur des Generalsekretärs Sepp Blatter kam ja erst relativ spät. Also diese Dinge habe ich schon alle sehr, sehr, sehr genau miterlebt und weiß, mit Distanz natürlich, ich habe es über die Post miterlebt, aber ich weiß natürlich, dass in dieser Zeit für den DFB eine extrem schwierige Situation ja auch wegen der WM-Bewerbung entstand. Das dürfen Sie nicht übersehen. Die war ja dort in der heißen Phase, 98 bis 2000. Die Kalkulation von Braun war, mit Johansen die WM nach Deutschland zu holen. Und nach der Wahl Blatters war zumindest mal dieses Mosaiksteinchen weggefahren.
Waren Sie mit in Paris damals?
Nein, ich war nicht mit in Paris, nein.
Okay, WM-Vergabe kommen wir, glaube ich, später noch mal kurz drauf zurück. Sie haben, bevor ich wieder ernster werde, mal noch eine Fachfrage. Will mal sehen, ob Sie richtig schon angekommen sind in der FIFA. Wir zeichnen das Gespräch auf am Donnerstag, 23. August. Veröffentlichung, Sendung ist am 26. August, Sonntag. Wo müssten Sie an diesem Sonntag sein als cleverer FIFA-Exekutivler?
Am Sonntag? Keine Ahnung. An diesem Sonntag kann ich Ihnen jetzt schon sagen, bin ich hier zu Hause, weil meine Enkelkinder hier zu Besuch sind. Also ich muss nicht irgendwo sein. Wo meinen Sie, müsste ich sein?
Am letzten Sonntag im August findet seit 15 Jahren das Sepp Blatter Turnier auf dem Sepp Blatter Fußballplatz in Ulrichen im Wallis statt. Beckenbauer zum Beispiel ist diesmal wieder angesagt.
Ja, aber Sie sehen, ich bin doch inzwischen Privatier und habe es auch nicht nötig, sage ich Ihnen ganz offen, mich in den Dunstkreis der Großen zu stellen. Ich mache meinen Job, so gut ich es kann, loyal. Und versuche zu helfen, in dem Sinne, dass man diesen Ansehensverlust, den Sie ja zu Recht beklagen, ein Stück minimieren kann. Das geht auch nur in einem Prozess über mehrere Jahre und irgendwann wahrscheinlich auch nur durch personelle Veränderungen. Das gehört alles dazu, aber solange die nicht da sind, ist es ja klug und vernünftig, daran zu arbeiten, dass man zunächst einmal die Strukturen verändert, und die werde ich nicht verändern bei diesem Fußballturnier dort in der Schweiz. Aber Sie machen mich darauf aufmerksam, ich werde ihm eine SMS schicken und werde ihm viel Erfolg wünschen bei diesem Turnier.
Sie haben das letzte Mal, als ich Sie, glaube ich, kann man schon so sagen, ziemlich abgewatscht habe, das war es der 1. oder 2. Juni 2011, als Sie ins Exekutivkomitee aufgenommen wurden. Nicht nur ich damals kritisiert habe, also haben auch viele andere so gesehen, und da Sie da auf dem FIFA-Kongress in Zürich doch sehr mit Kritik am Blatter gegeizt haben, um es mal höflich zu formulieren. Es war der Kongress, als die Engländer die Attacke geritten haben, und Bernstein, der FA-Präsident, dort also brutalst niederkartätscht wurde von Blatter-Vasallen. Ist Ihnen das jetzt im Rückblick vielleicht auch ein bisschen peinlich, oder sagen Sie, ach nee, mein Gott, es ist halt Politik, ich wollte da rein?
Nein, es ist mir gar nicht peinlich, ich wollte überhaupt nicht da rein. Die Situation war ja eine völlig andere. Ich bin, wenn Sie das sich alles nochmal nachvollziehen, wie diese Zeit dort abgelaufen ist, wie ich in dieses FIFA-Exco gekommen bin, im Grunde genommen gegen meinen eigenen Willen, da müssen Sie sich schon nochmal das, was da so in dieser Zeit, April, Mai, Juni, Juli, in der Beckenbauer-Nachfolge alles so 2011 veröffentlicht worden ist. Ich habe im Grunde genommen diese Aufgabe übernommen, weil die Gefahr bestand, dass der DFB ansonsten dieses Mandat im FIFA-Exco verloren hätte. Und das war der Grund. Und ich war ja schon fast wieder draußen, weil mich der Umgang mit meiner Strategie einfach irgendwo auch betroffen gemacht hat. Die Liga insbesondere, Reinhard Raubal hat mehrere öffentliche, der DFB-Präsident muss dort jetzt die Nachricht, ich habe es ihm ja angeboten gehabt, dass er es machen kann. Ja, und das war übrigens früher immer zwischen Braun und Neuberger eine sehr gute Aufteilung, der eine in der FIFA, der andere in der UEFA, aber es wollte keiner. Mir hat man diese Aufgabe dann dringend angedient. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich diese Position verloren, sie wären an ein anderes Land gegangen, dann wäre ich wieder der Schuldige gewesen, also habe ich es gemacht. Und kaum war ich da, prasselt alles über mir herunter. Plötzlich kommt die Kritik, Blatter und 20er, plötzlich auch. Ich werde auch noch in den Dunstkreis von, ich war nie im FIFA-Expo. Ich habe an keiner Entscheidung mitgewirkt, weder was Katar noch Moskau noch sonst etwas betrifft. Und plötzlich war ich auch der Korrupte. Nur warum? Weil ich die Chance, die FIFA zu erneuern, im Ansatz anders sehe, als viele, die sich nur auf Blatter konzentrieren. Ich sage, zunächst müssen mal die Strukturen dieser FIFA geändert werden, damit man die Felder aufarbeiten kann, unabhängig aufarbeiten kann aus der Vergangenheit, die zu Kritik und zu massiver Kritik Anlass gegeben haben. Das ist meine Strategie gewesen. Und nachdem ich erkannt hatte und bis heute, und ich stehe dazu, guten Gewissens glauben zu können, dass genau Blatter das will. Die Gründe weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Aber ich weiß, dass er es will, dass er diese Aufklärung will und dass er diese Veränderung will. Und er hat das durch eine Reihe von Entscheidungen im letzten Jahr auch dokumentiert. Da bin ich mir in dieser Sache völlig sicher, denn sonst hätte ich überhaupt nichts geändert. Jetzt ändert sich einiges, für manche vielleicht zu langsam, aber es ändert sich. Und wir werden nächstes Jahr 2013, nach 2 Jahren, die ich dann in der FIFA bin, ein Ergebnis vorweisen können, mit dem, das sage ich Ihnen jetzt schon, zwar nicht alle zufrieden sein werden, aber ich glaube, dass viele erkennen, dass dieser Weg vernünftiger war als dieser rein populistische Blatter wegschießen, 80% des Exkurs müssen entlassen werden. Was soll das alles? Ja, wie wollen Sie das denn machen? Das kriegen Sie doch gar nicht hin.
Nur sozusagen zur Offenheit habe ich natürlich auch gesagt, habe immer gesagt, alle wegtreten und dann neu anfangen. Aber das, wir gehen das...
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich sage, diese Position können Sie als kritischer Journalist gegenüber der FIFA, und die kann man auch vertreten, dagegen habe ich ja nichts. Aber ich komme nun mal, Sie haben vorhin nach meinem Werdegang gefragt, ich komme aus einer Welt, in der man zunächst einmal sagt, ich muss doch das Handwerkszeug dafür liefern, dass sowas überhaupt geht. Ja, die ganzen Exco-Mitglieder werden ja nicht von Blatter ernannt. Die ganzen Exco-Mitglieder, die dort sind, sind von den Konföderationen ernannt worden. Und ich kann Ihnen sagen, genau in diesem Punkt, den ich ändern will, noch bis 2013, ist der Widerstand, auch von der UEFA, ganz, ganz stark. Die wollen ihre Rolle in der FIFA natürlich in keiner Weise relativiert oder geschmälert sehen. Und die FIFA wählt nicht die Ex. Ich bin ja auch nicht von der FIFA gewählt worden. Ich bin von der UEFA gewählt worden und zur FIFA entsandt worden. Und diese Tatsache im Übrigen, dass die FIFA selbst keine Kontrolle über die Personen, die ihnen von den Konföderationen entsandt werden und die dann die Entscheidungsebene der FIFA ausmachen, bisher hatte und immer noch nicht hat, das wird 2013, so hoffe ich, geändert sein, die hat auch dazu geführt, dass dort eine Gruppe von Menschen zusammenkam, bei der das nun mal zu beklagen ist, was wir seit einiger Zeit erleben, ohne dass ich mich, weil ich viele persönlich ja gar nicht kenne, da zu direkt äußern würde. Also ich bin mit meiner Haltung, Herr Weinreich, absolut zufrieden, weil ich einen vernünftigen Fortschritt erzielen will und nicht nur zur polemischen Kommunikation beitragen. Dann hätte es ein anderer machen müssen, ja. Es gab ja genügend Leute aus der Liga, die es hätten machen können, die ja jeden Tag schreiben, wie schlimm das alles bei der FIFA ist. Ja, wir haben schon einiges geändert, auch zugunsten der Clubs im Übrigen, wenn ich das so anmerken darf. In diesem einen Jahr, in dem ich jetzt dort bin, ist in mancher Richtung mehr passiert, als das in vielen Jahren vorher der Fall war.
Ich muss Ihnen sagen, ich konnte es nicht wirklich glauben, dass Sie, Sie können es wahrscheinlich belegen mit Briefen oder was es auch immer gegeben hat oder Protokollen, dass Sie gesagt haben, Rauball, und Sie haben, glaube ich, auch damals gesagt, Hoeneß, mach du's.
Ja, ich hatte ganz normal, hatte ich das an Reinhard Rauball, als Beckenbauer, das war, glaube ich, im
Ende 2010.
2010 muss das gewesen sein. Und dann habe ich also zunächst einmal gesagt, nein, also ich möchte das nicht. Dann habe es Reinhard Rauball angetragen. Und Reinhard Rauball hat dann aber klar formuliert, nein, also Theo, du musst das machen. Ich habe ihm auch noch gesagt, es gibt auch noch andere Leute aus der Liga, die das machen können. Das hat sich alles so um diese Jahreswende dort abgespielt. Und hinzu kam, dass wir auch dann nochmal in einem Kontakt mit Michel Platini, denn der ist ja derjenige, der letztlich diese Wahl hätte entscheiden musste, hat Platini gesagt, wenn der DFB-Präsident sich bewirbt, dann ist das bei der UEFA ein Selbstläufer. Wenn sich nicht der DFB-Präsident bewirbt, dann muss man auch damit rechnen, dass aus anderen großen Ländern sich jemand bewerben kann. Ja, also Italien ist zum Beispiel nicht in der FIFA-Exekutive und andere. Also dass diese Situation, die haben wir schon gesehen. Und für mich kam diese Geschichte Beckenbauer auch sehr überraschend. Ich habe da nie mit gerechnet, ja. Und gut, dann habe ich es halt gemacht und möchte auch jetzt, denke ich mal, auf meinem Weg einen Beitrag leisten. Und ob der dann gut gewesen ist oder schlecht, das kann man ja nach Ablauf der Amtszeit dann auch kommentieren.
Ich habe vergessen zu sagen, dass es so eine Regel gibt bei diesen Gesprächen. Sie kriegen drei Joker. Okay, drei Joker. Wenn Sie auf was nicht antworten wollen, dann dürfen Sie irgendwann einen Joker ziehen.
Also bisher, lieber Wallbach, ich hoffe, dass das jetzt nicht schon lange
ist. Ja, jetzt gucken wir mal.
Können Sie dann lieber rausschneiden. Habe bisher keinen Grund, die Fragen, die Sie gestellt haben, nicht zu beantworten. Also das ist doch alles in Ordnung. Wir können das Gespräch wahrscheinlich noch zwei Stunden führen und wir brauchen nichts rauszuschneiden.
Sie haben einen Namen erwähnt, Beckenbauer. Es hat ja, gut, manche sagen, es hätte sich angedeutet, er hat da nie so richtig Interesse an der Tagesarbeit gehabt in der FIFA. Dann ist es ja doch sehr auffällig, dass er rausgegangen ist, unmittelbar nach der Vergabe an Russland und Katar. Und jetzt inzwischen gutes Geld, da darf man bei ihm davon ausgehen, verdient als, was ist er, Botschafter der russischen Gasindustrie oder sowas ähnliches, also Gazprom unter Vertrag. Ist das eigentlich nicht eine Sache, die man auch überprüfen müsste?
Also zunächst zu Franz Beckenbauer, damit wir uns da auch ganz richtig verstehen. Also Franz Beckenbauer hat erklärt, das habe ich noch sehr, sehr fest in Erinnerung, im November, Mitte November, dass er nicht mehr kandidiert. Das war vor der Entscheidung Katar. Ja. Also er hat das nicht nachher gemacht, er hat das vor der Entscheidung Katar gemacht. Und Franz Beckenbauer ist eine Persönlichkeit im deutschen Fußball, die natürlich auf der einen Seite aufgrund seiner profilierten Leistung und auch seines Standings in der großen deutschen Öffentlichkeit auch, das ist ganz klar, auch kommerzielle Dinge mit sich trägt. Und die Tatsache, dass er aus diesem Exco rausgegangen ist, verpflichtet ihn ja nicht jetzt anschließend alle seine kommerziellen Felder, ob er jetzt bei Sky ist oder ob er bei irgendeinem anderen Sender ist oder ob er Werbepartner von dem oder jenem ist, niederzulegen. Das kann man ja sicher von ihm nicht erwarten. Und was sein Engagement in Russland betrifft, dazu kann ich persönlich überhaupt nichts zu sagen. Das sind seine Entscheidungen. Ich möchte nur noch mal betonen, dass auch die Person Franz Beckenbauer, die für die WM 2006 für uns eine unverzichtbare, tolle Persönlichkeit war, diese WM unter anderem, was seine Tätigkeit im OK selbst betrifft als Präsident, ehrenamtlich gemacht hat. Natürlich hat er profitiert von dieser WM auf der Werbeschiene. Aber er hat kein großes Gehalt, wie das in anderen WM-Ländern schon der Fall gewesen ist, für diese Tätigkeit bekommen. Also Franz Beckenbauer ist für mich, da kann man denken, wie man will, ich persönlich ist das eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Und ich weiß, dass das ein Mann ist, der sich für den Sport und für die Spitze und auch für das Kleine sehr, sehr einsetzen kann. Also das muss ich doch hier sehr deutlich sagen. Ich habe ihn nun wirklich sehr gut kennengelernt.
Was denken Sie, für wen hat er gestimmt 2018 und 2022?
Ich kann das natürlich nicht genau wissen. Ich weiß übrigens auch nicht, ob der DFB Blatter gewählt hat oder nicht, weil ich die Stimme gar nicht abgegeben habe.
Wer hat sie abgegeben?
Wolfgang Jesper hat sie abgegeben. Aber der Beschluss vorher war klar und ich gehe auch davon aus, dass sich Wolfgang Jesper daran gehalten hat, dass Sepp Blatter gewählt wird. Und bei Franz Beckenbauer hatten wir ein Vorgespräch, wie sich das gehört. Der Franz hat nicht gesagt, das ist meine Stimme, ich mache allein damit, was wichtig ist, sondern wir haben mit der Liga gesprochen. Und bei der Liga gab es, was Russland betrifft, eine ganz, ganz klare Tendenz für Russland, weil das vom Markt her natürlich auch ein Stück gesehen wird. Und die Konkurrenz der deutschen Bundesliga zur Premier League ist stärker als zu dem russischen Markt, will ich mal so sagen. Also insoweit kann ich mir vorstellen, dass der Franz diesem Wunsch gefolgt ist, ohne dass er das in diesem Gespräch fest zugesagt hat. Und in dieser Geschichte Asien, Bin ich sehr, sehr sicher, dass er Katar nicht gewählt hat. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich gehe davon aus, aber das ist jetzt reine Spekulation, dass seine Stimme bei der USA war, dann nachher, nachdem Australien ausgeschieden
ist. Das lassen Sie jetzt bitte nicht Fedor Radmann hören, denn der hat eine Menge Geld dafür bekommen, dass er den Franz nach Australien schlägt.
Das ist mir nicht unbekannt. Der Fedor Radmann hat das auch, er hat ja auch natürlich auch schon mal gefragt, wie sieht denn das aus? Also ich, Sie wissen, dass Australien, glaube ich, mit einer oder zwei Stimmen ganz schnell draußen war, sodass es ja zum Schluss auf die Abstimmung, wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe, Katar gegen Amerika ankam. Und insoweit ist das ja die entscheidende Stimmabgabe gewesen, die in der ersten Runde, denke ich, kann man vernachlässigen. Da gehe ich nicht davon aus, dass Franz Katar gewählt hat. Das kann der als Fußballer nicht. Das würde der nicht tun.
Nochmal, müsste es aber nicht in der Politik, okay, da diskutiert man es auch, da hat es der Kanzler auch relativ, der Ex-Kanzler relativ eilig gehabt, dann tätig zu werden. Chili durchaus belastet, öffentlich in der öffentlichen Diskussion belastete Tätigkeiten nach der Politiktätigkeit. Sollte es aber nicht eine längere Schonfrist geben oder Sperrfrist oder wie das auch immer bezeichnet wird für Funktionäre, bevor man sowas, denn hier war bei Beckmore, ist es doch sehr, sehr nah dran gewesen, obwohl am Ende ein knappes Jahr gewartet wurde.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Franz Beckenbauer wegen seiner Tätigkeit im Exekutivkomitee der FIFA in Russland auf der Liste für eine solche Aufgabe ganz oben steht, sondern weil es Franz Beckenbauer ist. Also das für den Franz Beckenbauer sind die Ämter nicht entscheidend für sowas. Generell denke ich, das sollte eigentlich jeder für sich selbst schon mal entscheiden. Also Sie werden mich nirgends auf der Beraterliste demnächst von irgendeinem Konzern finden, für den ich da tätig bin. Das brauche ich nicht und das will ich auch nicht. Aber es gibt halt Persönlichkeiten im Sport, insbesondere die, die durch eine starke Fußballlaufbahn, Nationalspieler, Weltmeister und so ganz herausragend immer im Sponsorengeschäft tätig sind, dass man denen anschließend verbieten kann, nach einer manchmal ja nur kurzen, die meisten drücken sich ja vor Funktionärslaufbahn, nach einer kurzen Funktionärslaufbahn dann auch noch tätig zu sein. Ich glaube, das wird man kaum hinbekommen.
Zurück 2011, Juni 2011. Wann haben Sie nach der Wahl, nach dieser Kooptierung, wie man es auch nennen könnte, dann ins Exco, wann haben Sie das erste Vier-Augen-Gespräch dann gehabt mit dem DFB-Ehrenmitglied Josef Blatter und worum ging's?
Ja, das war eine für mich sehr schwierige Situation. Weil ich merkte, dass aus der deutschen Fußballöffentlichkeit, also viele, die mich vorher noch gedrängt hatten, du musst das machen, plötzlich auch durch öffentliche Statements meine Arbeit in eine Gemengelage bringen, die du nicht bestehen kannst. Und in dem Sommer habe ich auch entschieden, in diesem Sommer, das wird im Juni gewesen sein, also kurz vor der Frauen-WM und während der Frauen-WM sind diese Gespräche gelaufen. Einmal intern für mich die Überlegung, wenn du FIFA machst, kannst du dann noch DFB-Präsident machen. Für mich war sowieso klar, dass ich in meiner letzten Amtszeit war und als DFB-Präsident. Und vor diesem Hintergrund habe ich überlegt, wenn du FIFA machst bis 2015, musst du dort vorher raus. So ist es letztlich dann gekommen. Es hätte auch anders kommen können, dass ich vielleicht beim DFB bis 2013 geblieben wäre, die Wahlzeit zu Ende geführt wäre, dann hätte ich FIFA in dieser Situation nicht gemacht. Dieser Reformdruck von außen, die Bereitschaft von Blatter, diesem Reformdruck entgegenzukommen, aber nicht zu wissen, wie das im Detail kommunikativ in Deutschland aufgearbeitet wird, war für mich so belastend, dass ich diese Gespräche mit Blatter geführt habe, es waren zwei oder drei, und mich vergewissert habe, wie ernst meint er das denn jetzt mit diesen Dingen. Da haben wir auch viele gesagt, der sagt das jetzt mal so und das wird so nichts. Ich habe da einen anderen Eindruck gewonnen und habe dann zum Schluss die Entscheidung getroffen, FIFA zu machen und mein Haus in Deutschland beim DFB zu verlassen bzw. neu zu bestellen. Das ist alles so während der Frauen-WM passiert. Ich habe dort Blatter zwei oder dreimal getroffen in dieser Zeit persönlich. Und das lag ja noch mit dieser Einsetzung dort bei der FIFA, das war Ende Juni. Also so lief das alles zusammen.
Blatter ist ja im Grunde ein sehr misstrauischer Mensch, logischerweise. Er teilt auch die Welt gerne in Freund und Feind. Wie ist er Ihnen entgegengetreten? Ich meine,
ich habe zu Sepp Blatter in der Vergangenheit ja ein sehr, manchmal auch schwieriges Verhältnis gehabt. Sie müssen sehen, als ich 2004 begann ja die Doppelspitze in Deutschland mit Meyer Vorfelder, da hat Blatter sich deutlich gegen mich gestellt, auch öffentlich. Was nicht ganz leicht war für mich damals in dieser Zeit. Und hat einfach gesagt, was wollen die da alles? Der Präsident ist der MV und jetzt ist Weltmeisterschaft der 20er. Na, das ist nichts. Ich habe das akzeptiert, weil ich das aus der Sicht der Internationalen ja auch ein bisschen verstehen konnte. Man darf ja nicht bei den Dingen, die man macht, immer nur die Innensicht haben. Man braucht ja auch die Außensicht der Medien, aber auch die Außensicht der internationalen Funktionäre. Und es ist mir dann gelungen, durch meine Arbeit im WMOK bis zur Weltmeisterschaft 2006 mein persönliches Verhältnis zu Blatter, ich sag's mal, distanziert, aber doch höflich und auch einigermaßen von Vertrauen getragen aufzubauen. Und als ich dann nachher alleiniger Präsident wurde 2006 und die Dinge dann halt sich weiterentwickeln, hat er mir insbesondere bei unserem wichtigen Vorhaben Frauen-WM in Deutschland Vertrauen entgegengebracht und hat uns sehr, sehr unterstützt. Und zwar mit ganz einfachen Worten. Ich habe immer ein bisschen Zweifel noch gehabt. Dann sagt er irgendwann, nein, also ihr müsst wissen, diese WM, ich will, dass der Frauenfußball sich weiterentwickelt. Das können wir nur in Deutschland machen. Auch wenn es für manche vielleicht schwer verständlich ist, zwei Weltmeisterschaften in kurzer Zeit hintereinander. Und mit dieser Entscheidung habe ich persönlich sehr viel Vertrauen und auch ein gutes Verhältnis zu Sepp Blatter gewonnen. Und er hat es, das muss ich sagen, was mich betrifft, bis heute nicht enttäuscht.
An der Stelle mache ich ein kurzes Break und bringe mal, ich habe es nicht genau ausgezählt, ich habe wohl so 20 knapp, vielleicht auch ein paar mehr Fragen notiert noch, die im Blog kamen, über Twitter, Facebook und so weiter. Und ich würde Sie bitten, ich versuche die Frage so kurz wie möglich zu fassen, nenne manchmal den Namen dazu und würde Sie bitten, vielleicht so immer mal so in ein, zwei Sätzen zu antworten, auch wenn ich weiß, Stichwort Frauenfußball, was Sie gerade erwähnt haben, dass es meistens gar nicht geht. Dass wir so einen Schnelldurchlauf machen von vielleicht 10 Minuten.
Soll ich dann nach jeder Frage antworten?
Ja, da haben wir hier die erste.
Nach jeder, versuchen wir es.
Stichwort Entwicklung Frauenfußball in Deutschland ist ja nach der 2011er WM, wo natürlich viele gemeint haben, jetzt kommt hier ein Boom. Und Schröder war es nun aus Potsdam, Bernd Schröder, der fast der Einzige, der geerdet war, ist doch eher eine Ernüchterung ein Jahr später, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das Ernüchterung kann nur bei denen eintreten, die unrealistisch Pläne gemacht haben. Die habe ich nie gemacht. Der Frauenfußball ist nie mit dem Männerfußball vergleichbar. Er ist eine interessante fußballerische Alternative und eine Chance für Frauen unter gesellschaftlichen Aspekten. Ich bin absolut zufrieden mit dem, was sich dort entwickelt hat. Man kann die Frauenbundesliga nicht mit der Männerbundesliga vergleichen. Das geht gar nicht. Also von daher enttäuscht sein können nur Leute, die unrealistische Vorstellungen hatten. Die WM als solches war vom sportlichen Verlauf mal abgesehen, wenn Sie sich die Einschaltquoten mal ansehen, die da waren. Ja, das war schon gigantisch. Also das Interesse war doch da.
Nächste Frage vom selben Autor Christian, ein Kommentator im Blog. Wo lernt man beim Fußball wo bekommt man eine solche Teflon-Beschichtung her wie Sepp Blatter?
Das weiß ich nicht. Das ist der Werdegang von Menschen. Das sind Anlagefähigkeiten. Man muss sehen, er ist natürlich unglaublich begabt in vielerlei Hinsicht. Dieser Mann spricht viele Sprachen. Und auch im Umgang ist er schon sehr, sehr höflich und es ist kein er tritt nicht als Diktator oder sowas auf. Auch in der Verwaltung ist er eigentlich durchaus angesehen. Also das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der liebe Gott die Haut verkauft an die einzelnen Menschen. Das wird eine Veranlagung sein.
Was vermissen Sie am meisten, seit Sie nicht mehr DFB-Präsident sind?
Also ich müsste jetzt lügen. Eigentlich vermisse ich nichts. Im Gegenteil, ich habe ein neues Projekt bewusst begonnen Und auf dieses Projekt habe ich mich gefreut. Nach langen Jahren, 20 Jahre im Spitzenfußball, habe ich mich gefreut. Und ich finde sehr viel Befriedigung im Privaten, aber auch in den kleinen Projekten, die ich mache. Ich vermisse da nichts. Ich habe auch keinen Dienstwagen mehr. Ich kriege auch kein Geld vom DFB. Also ich vermisse nichts. Ich habe an Lebensfreude gewonnen.
Da frage ich nochmal dazwischen. Auch, es tauchte allerdings auch bei den öffentlichen Fragen auf. Was bekommt ein UEFA-Exekutivmitglied, was bekommt ein FIFA-Exekutivmitglied? Sind ja auch Dinge, die bisher intransparent waren.
Richtig, aber da bin ich nicht der Einzelne, der dort vorbricht. Das gehört sich nicht. Ich habe, sage ich ganz offen, überhaupt keine Bedenken dagegen, dass das öffentlich gemacht wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir auf der Ebene der FIFA mit Abschluss der Reform, insbesondere über die neue Compliance Gruppe, die sich ja, dort sind ja auch Unabhängige, die diese Vorschläge zu machen haben, dass das Thema Vergütungen im Rahmen dieses Reformprozesses auch mit dem Aspekt Öffentlichkeit behandelt wird. Das, denke ich, wäre okay.
Okay, was kriegen Sie?
Nein, ich sag ja, es gehört sich ja nicht, wenn ich jetzt als Einzelner das sage, dann sagen mal die anderen Kollegen, jetzt waren sie, bist du denn bekloppt, das gehört sich doch nicht. Ja, das mache ich nicht, das wäre illoyal auch den Kollegen gegenüber. Ich strebe einen Prozess an, wonach dies einfach statuarisch verpflichtend ist, dies zu tun, weil man im Grunde genommen da gar nichts zu verbergen hat. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Dinge, wo ich der Meinung bin, wo man Rücksicht nehmen muss auf die Interessenlage der Kollegen, die dort sind. Und das würde mir, wenn ich da vorbreche, mit Sicherheit meine Arbeit für das nächste Jahr erschweren, denn ich brauche auch die Unterstützung der Kollegen in FIFA und auch besonders bei der UEFA.
Okay, dann lasse ich das jetzt als ersten Joker zählen, wenn Sie einverstanden sind.
Oh, oh.
Für Leute wie Grondona und andere sind es ohnehin nur Peanuts, glaube ich. Was ich sicher weiß, ist, dass es ist 5 Jahre her, dass es da mal eine Exkursitzung gab, da hat man sich die Bezüge verdoppelt und da hieß es damals $50.000 pro Jahr. Seitdem gibt es eigentlich keine Zahlen mehr. Nächste Frage. Davidov im Blog, Achtung, aufpassen. Worin besteht der Zweck, mit dem Rücktritt zu drohen, wenn man dann doch nicht zurücktritt und bereit ist, die Drohung umzusetzen?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe mal eine Situation, damals war das bei Ihnen, ich habe gesagt, Leute, ich habe diese Aufgabe, ich sage es mal so, es ist keine Rücktrittsdrohung, um die Leute dazu zu bekommen, sie gefügig zu machen, sondern das ist aus meinem Blickwinkel etwas, was ich mit einem Amt verbinde. Ein Amt hat keinen Service. Ich muss nicht DFB-Präsident sein in meinem Leben, das brauche ich nicht. Es gibt viele andere Dinge, die ich machen kann. Wenn ich es mache, will ich es verantwortlich tun und ich muss auch ein Stück bestimmen können, in welchem Umfeld sich das dann bewegt. Und wenn dieses Umfeld, jetzt kommen wir auf die Teflon-Geschichte von Blatter zurück, bei mir ist dort die Schmerzgrenze sehr viel tiefer. Ich habe auch eine Persönlichkeit, ich habe eine Vita, ich glaube, was geleistet zu haben und ich möchte natürlich in keiner Weise, ich sag mal, ständig mit ehrverletzenden, so wie ich es empfinden würde, ehrverletzenden Betrachtungen konfrontiert werden. Und das heißt nicht, dass ich Rücktritt tue. Das heißt, nee, Leute, wenn mir das Amt keinen Spaß mehr macht, dann soll es doch ein anderer machen. Und von daher ist meine Entscheidung ja jetzt auch, im März zurückzutreten, nicht zuletzt aus dieser Überlegung gekommen, weil ich den Prozess FIFA-DFB in einer Person nicht mehr für handelbar gehalten habe.
Warum sind Sie mit dem, was Sie vertreten haben im DFB, was ja in Teilen ein Kulturbruch war, warum sind Sie eigentlich kein Sozialdemokrat geworden, sondern
CDU-Mitglied? Mich fragen Sie, warum bin ich kein Grüner heute? Ja, also im Laufe der Zeit hat sich schon vieles bei mir geändert. Ich bin in die CDU eingetreten in den 70er Jahren aus Überlegungen, die damals sehr zusammenhingen bei mir, auch mit meiner Einstellung soziale Marktwirtschaft, also mehr so aus dem wirtschaftlichen Denken kommend. Und habe natürlich auch eine Familienbindung, die dort ihre Ursache hat und eine politische Partei, da kann man ja nie mit jedem, was gemacht wird, hundertprozentig einverstanden sein, aber die wirft man auch nicht nach einem Tag wieder raus, wenn man es begonnen hat. Ich bin jetzt fast 40 Jahre CDU-Mitglied. Ich käme mir schlecht vor, wenn ich diese Mitgliedschaft aufgeben würde. Aber ich sage auch, ich freue mich darüber, dass es mir gelungen ist, auch mit Sozialdemokraten, mit Grünen, selbst mit der Linkspartei, in vielen Bereichen einen sehr, sehr guten Kontakt zu haben. Und gerade meine gesellschaftspolitischen Zielsetzungen, wenn ich an das Thema Minderheiten denke, Diskriminierung, da habe ich sehr viel von Claudia Roth gelernt.
Wir springen jetzt, das liegt in der Natur der Sache, wenn ich kurze Fragen mache, die ich hier sammle, springen gleich wieder ein bisschen im Thema. Kurze Frage, was ist stärker an Konglomeraten wie der FIFA, die Struktur oder der Fürst?
Wenn beides zusammenkommt, ist es ganz stark. Man muss beginnen, es aufzulösen. Und am wichtigsten ist zunächst mit der Struktur zu beginnen, denn menschliche, personelle Wechsel, die kommen sowieso mal länger oder mal kürzer.
Inwieweit müssen Sie, nächste Frage, inwieweit müssen Sie Ihre Tätigkeit für FIFA und UEFA, inwieweit sprechen Sie das jetzt mit dem DFB ab, mit Niersbach?
Ja klar, das beginnt schon ganz rein administrativ. Das heißt, alle Vorlagen, alle Vorgänge gehen zunächst zum DFB, werden dort bearbeitet, gehen dann an mich. Dann findet ein Feedback statt und genauso geht es anschließend. Das mache ich nicht immer mit Niersbach, das mache ich auch mit Sandrock und mit den anderen Direktoren, die jeweils betroffen sind. Und dann gehe ich gut vorbereitet in die Sitzung, vertrete die Interessen des DFB. Wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit hätten, die wir bisher nicht hatten, dann würde die im Gespräch gelöst und anschließend kommt das Protokoll dann genauso wieder zurück. Also da ist eine wirklich enge Abstimmung.
Nächste Frage, ein Steckenpferd von mir, aber nicht von mir gestellt, sondern von einem Kommentator, Thomas Seeholzer. Braucht die Welt, braucht der Sport analog zur WADA auch eine Weltantikorruptionsagentur?
Ja, man kann das nicht ganz ausschließen, dass eine solche Entwicklung einmal Platz greifen muss. Wenn sich die Reformen, die wir jetzt bei der FIFA umsetzen, nicht als zielführend erweisen, was ich ja nicht hoffe, weil wir haben ja jetzt die Unabhängigen. Jetzt müssen die mal zeigen, was sie können. Ja, das ist ganz klar. Dann muss man auch an weitere Schritte denken. Denn eins ist klar, wenn Sport in Korruptionsverdacht gebracht werden kann und das auch aus überzeugenden Gründen, dann ist das kein Sport mehr. Sport muss immer was mit Werten zu tun haben und zu diesen Werten gehört eben auch, dass Bestechlichkeit in diesem Sport keine Rolle zu spielen hat. Die Entscheidungen müssen sachgerecht fallen und nicht auf einer solchen schiefen Grundlage.
Würde so eine Agentur helfen? Brauchen wir die?
Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich würde im Moment noch nicht sagen, weil mein ganzes Denken ist im Moment auf den Prozess bis 2013 ausgerichtet. Wir wollen mal gucken, wie sich die Situation bei der FIFA verändert, die ja, wie gesagt, durch Unabhängige jetzt, die das in der Hand haben, die jetzt einfach auch zeigen müssen, wie man diesen Dingen Herr werden kann.
Wer legt die Kommissionsvorsitze fest oder Kommissionsmitgliedschaften in der FIFA? Wird es ausgeknobelt im Expo, legt es Blatter fest oder können es die Expo-Mitglieder selber?
Ja, Sie müssen zwei unterscheiden, zwei Bereiche. Einmal haben wir den ganz normalen sportlichen. Da geht das wie vorher auch. Es werden Vorschläge gemacht von den Konföderationen, also wie der UEFA und die ganzen CONMEBOL und wie sie alle heißen, werden die Vorschläge gemacht. Die werden dann beim Generalsekretär gesichtet und werden dann in einer Konferenz in der Regel des FIFA-Präsidenten mit den Konföderationspräsidenten auch nach regionalen Sichtpunkten, spielt ja immer eine Rolle, fachlich regional besprochen. Aber jetzt gibt es die neuen. Das sind ja die Leute, die als Unabhängige, das ist die Ethikkommission und die Compliance-Kommission, diese Personen müssen ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also sie dürfen die letzten 4 Jahre mit der FIFA nichts zu tun gehabt haben. Diese Leute werden im Moment noch vorgeschlagen von der Good Governance-Gruppe von Professor Piet. So sind ja auch die Vorsitzenden der Ethikkommission ausgesucht worden. Also von dieser bis 2013 die FIFA im Reformprozess begleitenden Gruppe.
Ganz frische Frage auf Twitter noch, also während wir das Gespräch schon, als wir schon angefangen hatten zu reden, fragt jemand Benisch, AB, haben DFB und gleichgesinnte Verbände mal daran gedacht, mit dem Ausstieg aus der FIFA zu drohen?
Nein, wem würde das helfen, ne? Dann könnten wir ja gleich versuchen, unsere Nationalmannschaft von allen internationalen Turnieren zurückzuziehen. Das ist nun mal dieser hierarchische Aufbau. Du hast eine nationale Organisation, dann gibt es die Konföderationsorganisation, darüber steht die FIFA. Man muss in der FIFA arbeiten, man muss in der FIFA versuchen zu verändern, dabei aber auch wissen, wie stark man sein kann, Wir haben eine Stimme, darauf muss ich hinweisen, und keine einzige mehr. Das heißt, unsere Arbeit muss geleistet werden durch Überzeugungskraft, durch Können, Kompetenz und Überzeugung und auch durch internationales Ansehen. Franz Beckenbauer hat sehr viel internationales Ansehen für den DFB herbeigeführt. Das erlebe ich immer wieder. Wenn man natürlich in den deutschen Zeitungen durch Protagonisten aus der Liga dazu beiträgt, dass dann nur noch der Kopf geschüttelt wird, dann geht der Einfluss eher verloren. Dann kann man manches nicht erreichen, was man ansonsten erreichen könnte.
Muss die WM-Vergabe 2006 wie die 2018 an Russland und 2022 an Katar auch überprüft werden?
Ja, das habe ich immer gesagt, dass das gemacht werden muss, und die Grundlagen dafür sind jetzt geschaffen. Ich hoffe, dass die Journalisten sich jetzt mal insbesondere mit dem neuen Vorsitzenden der Ethik-Anklagebehörde, dem Michael Garcia heißt er, glaube ich, befassen. Der hat das jetzt in der Hand. Die Möglichkeiten sind da, die Statuten sind geändert. Keine Kontrolle mehr durch das FIFA-Exekutivkomitee, eine unabhängige Anklagebehörde, die auch rückwirkend ermittelt kann. Zumal die Vergabe Katar zu einem Zeitpunkt passiert ist, als bereits immerhin das Ethikreglement 2009 galt. Also es sind auch Grundlagen aus dieser Zeit vorhanden, also muss man sich dran machen, mal zu untersuchen.
Aber Sie haben schon verstanden, dass ich auch gesagt habe, muss die WM 2006 auch überprüft werden?
Die WM 2006, wenn es Verdachtsmomente gibt, die ich nicht kenne, muss auch überprüft werden. Wir werden ja, die ISL-Akte ist ja vom FIFA-Exekutivkomitee weitergegeben worden, jetzt an Garcia. Das heißt, das ist ja beschlossen worden in der Sitzung. Ich glaube, am Mitte Juli oder Ende Juli hatten wir die Sitzung, richtig. Dort ist das beschlossen worden, und diese Einstellungsverfügung ist jetzt bei Garcia. Der muss sich jetzt damit befassen. Und wenn es aus dieser Verfügung, da ist, sind ja viele Geldflüsse, ich habe sie ja nun auch gelesen, viele Geldflüsse auch in der Zeit kurz vor 2000. Ja, das lese ich schon. Ich kann mir dabei nichts denken, weil das alles anonym ist. Das muss man aufklären. Ja, und von daher habe ich kein Problem damit, dass solche Dinge auch gemacht werden. Es hilft mir nur nichts, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, der DFB muss vor der eigenen Tür gehen. Da muss man uns Fakten geben. Ja, du brauchst Fakten, und zuständig für die Bearbeitung dieser Fakten. Ob 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ist künftig die Anklagebehörde der FIFA, das heißt das Büro von dem Herrn Garcia.
Na, Fakten gibt es schon. Also was
aus dem Kirchkonzern
damals geflossen ist über Netze und so weiter.
Ja, hingeben. Ich kann nur sagen, ich kann ja das nicht bewerten. Ich selbst habe keine. Das heißt, man muss diese Verdachtsmomente, die es gibt, wenn man der Meinung ist, da ist das oder das nicht richtig gelaufen, diese Aufgabe hat jetzt die Untersuchungskammer der Ethikkommission.
Hier hat jemand eine sehr, sehr schöne Frage formuliert, wie ich finde. Herr Zwanziger, Sie sind deutscher Jurist. Für wie viele Jahre hätte Herr Havelange in Deutschland in ein Gefängnis gemusst, wenn ihm die Unterschlagung von über 10 Millionen Euro nachgewiesen worden wäre? Was wäre in Deutschland das Urteil gewesen für Menschen, die dazu Beihilfe geleistet hätten?
Ja, also ich muss den User ein bisschen enttäuschen. Also der Begriff Unterschlagung, der ist ja nicht so ohne weiteres festzumachen. Du musst diese Handlungen, die dort passiert sind, unter Strafbarkeitsaspekten bewerten können. Und das sage ich Ihnen, das ist auch, wenn Sie diese Einstellungsverfügung genau lesen, der Schweizer Justiz sehr, sehr schwer gefallen. Das hängt damit zusammen, dass die Gesetzgebung im Übrigen auch in Deutschland so nicht ist, wie man sich das vorstellen könnte. Ich befürchte, ohne es genau geprüft zu haben, diesen Vorbehalt muss ich nun machen, ich befürchte, dass da bei der deutschen Justiz überhaupt nichts herausgekommen wäre.
Na, er macht hier, glaube ich, will mich jetzt auch nicht zum Urteil aufschwingen, aber ich glaube, er macht einen kleinen Fehler, wenn er sagt Unterschlagung.
Unterschlagung ist nirgends begangen worden.
Eins ist ja wohl klar, aber auch in der Einstellungsverfügung strafrechtliche Ansätze hätte es gegeben beim Thema ungetreue Geschäftsbesorgung?
Richtig, die hätte es gegeben, aber das ist sehr, sehr schwer zum Schluss auch für ein Gericht darzulegen. Sie wissen, diese Straftatbestände auch bei uns, da haben Sie nur den Straftatbestand der Untreue in dieser Zeit gehabt. Oder Sie haben, sehen Sie doch mal, was unter Korruption im deutschen Strafrecht ist. Da gibt es nicht viel, um das klar zu sagen. Das ist nicht so ganz klar. Wir haben eine klare Korruptionsbekämpfung dort, wo es um Amtsträger geht, also überall, wo der öffentliche Dienst beteiligt ist. Dort ist das klar. Aber im Privaten ist das sehr, sehr unvollständig. Und von daher, bei allem Verständnis dafür, dass man hier auch sehr viel strenger hingucken müsste, die Strafgesetzgebung wird da in den 90er Jahren oder Anfang des letzten Jahrzehnts nicht sehr viele Grundlagen geboten haben.
Zwei Twitter-Fragen, die erste von einem Stefan, der sagt, ernsthafte Frage, ist das Satire oder wird es das Telefonat mit 20er wirklich geben?
Ja, kann er sich ja dann am Sonntag überzeugen.
Dann noch eine, ein Eckenkönig sagt, was bezweckt 20er mit seiner Autobiografie? Das war für mich neu. Tatsächlich?
Ja, die ist abgeschlossen. Die wird im November, komme ich bezwecke damit gar nichts, außer dass ich versuchen will, eine fantastisch schöne Zeit. Ich habe zwei Weltmeisterschaften in Deutschland erleben können, einmal zusammenfassend darzustellen. Und ich werde das auch selbstkritisch zeichnen, keine Sorge. Also und dann gibt es auch ein bisschen Geld dabei zu verdienen, dass ich bei dieser Gelegenheit dann in mein Lieblingskind, den Frauen- und Mädchenfußball in meiner Region stecken kann. Das ist das, was ich damit bezwecke.
Dann noch, eine muss ich noch, zwei Fragen aus Facebook noch. Eine ist, mich würde interessieren, wie er die Öffentlichkeitsarbeit von Blatter bewertet.
Also ich war, um das wirklich so zu sagen, mit insbesondere dem letzten Statement hier im Zusammenhang mit, als die ISL-Akte geöffnet wurde, als er sagte, ja, das wäre ja nicht strafbar gewesen. Da hat zumindest ein Satz gefehlt, ja. Und da war ich auch enttäuscht. Ich habe das auch seinen Mitarbeitern gesagt, Leute, da müsst ihr doch zumindest schreiben. Es mag nicht strafbar gewesen sein in dieser Zeit, aber es bleibt doch ethisch verwerfbar. Es sind doch Verhaltensweisen, die nicht gehen, die moralisch nicht akzeptiert werden können. Also man muss schon, wenn man selbst Ethikreglement entworfen hat, 2009 oder 2006, 2000 ging es ja glaube ich schon mal los, oder 2006, ich weiß es nicht mehr, und jetzt ein ganz neues Ethikreglement gemacht hat, das sicherlich vielleicht auch nicht hundertprozentig ist, aber doch vieles erfasst, dann muss man über das Strafrechtliche hinein doch einen Satz sagen, wie man das Ganze ethisch unter moralisch-ethischen Aspekten beurteilt. Denn Pflichtverletzungen von Offiziellen, die müssen genauso geahndet werden wie der Fehler des Spielers auf dem Platz. Und das ist das Riesendefizit übrigens bei allen Verbänden. Daran krankt es immer noch, dass man zwar den Spieler, wenn er irgendwo einen Foul begeht, bestraft durch den Schiedsrichter, durch die Spruchkammern, aber die Offiziellen, die das Spiel drumherum machen, die müssen genauso unter dem Aspekt von Pflichtverletzungen dann auch durch eine Ethikkommission unabhängig behandelt werden können. Und ich denke, da kommen wir jetzt einen Schritt weiter.
Ich will es mir nicht zu einfach machen, aber es ist ein billiger Running Gag zu sagen, das sagen Sie mal Ton Julio Grondona, aber okay. So. Oliver Fritsch fragt auf Facebook als letzter, wie ist das mit den Compliance-Regeln beim DFB früher und jetzt?
Wir haben in der Reform im Jahr 2000, als wir eine neue Satzung, eine neue Finanzordnung geschaffen haben, deutliche Fortschritte erzielt, insbesondere auch in der Finanzwirtschaft. Wir hatten vorher praktisch nur eine Eigenkontrolle durch Kassenprüfer. Wir hatten keine Revisionskontrollen. Das ist damals alles geändert und verbessert worden. Gleichwohl sind wir mit den Compliance-Regeln mit Sicherheit noch nicht am Ende. Der Prozess läuft beim DFB. Ich denke, dass ihn Wolfgang Jesbach zu einem vernünftigen Abschluss, wenn man davon überhaupt reden kann, bringen kann. Ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind, aber du bist nirgends so gut aufgestellt, dass es nicht besser werden könnte.
Wer ist im Moment besser aufgestellt, die FIFA oder der DFB?
Die FIFA. In den Strukturen, die jetzt da sind, insbesondere mit Blick auf das Ethikreglement, ist die FIFA besser aufgestellt. Und das eine oder andere, es gibt ja einen direkten Zugriff auf das Verhalten von Offiziellen, übrigens auch in die Verbände hinein. Die FIFA kann Fehlverhalten in Mitgliedsverbänden, das nicht dort selbst geahndet wird, an sich ziehen. Auch das ist möglich. Also ich denke, von den Strukturen her ist es die FIFA. Ja, was handelnde Personen betrifft, haben wir natürlich einen Schnitt gemacht mit dem neuen, mit dieser unabhängigen Kommission. Die gibt es beim DFB nicht. Der DFB hat nach wie vor, insbesondere was die Anklagebehörde, den Kontrollausschuss betrifft, keine unabhängige Gestaltung. Die gibt es dort bisher nicht. Sie war auch bisher nicht nötig, muss ich jetzt auch mal sagen. Also das hat sich ja in dieser Form bisher dort nicht gestellt. Und bei der FIFA sind wir da jetzt einen großen Schritt weiter.
Es gibt eine Kernfrage, die diskutieren wir halt seit Jahren und die doch jetzt gerade in diesen Tagen wieder neu diskutiert. Es gab ein Interview mit Hans-Joachim Eckert, der sagt, also wenn Blatter müsse, das gebe ich jetzt sinngemäß weiter, wenn Blatter sich da querstellt, dann muss er halt weg. Dann gab es verschiedene Geschichten, die so insinuieren, Garcia sei nicht wirklich unabhängig, kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man, es gibt gerade bei den Amerikanern viele so aus dem ehemaligen kriminalistischen Bereich, die dann so auf Aufträge angewiesen sind, da wird er so abgehoben, macht er wirklich das, was er müsste oder das, was sein Geldgeber sagt? Wie sehen Sie die Situation im Moment?
Wenn ein Unabhängiger, der bei der FIFA, egal wie der heißt, das gilt auch für den Herrn Eckert, eine Aufgabe übernimmt und er sich als nicht unabhängig im Sinne unserer Statuten, die ja vorliegen, erweist, dann muss der weg, um es klar zu sagen. Ich kann nur als Unabhängiger eine Aufgabe wahrnehmen, wenn ich es bin. Und wenn er berufen ist und es werden Gesichtspunkte bekannt, die an dieser Unabhängigkeit zweifeln lassen, dann ist er es nicht und dann muss er weg. Was die weitere Frage betrifft, wenn Sie das kurz nochmal der Eingang war, also einmal bezogen auf Blatter, wie war das?
Auf Eckert, der gesagt hat, also wenn Blatter sich da querstellt.
Ja, also wenn Blatter hat diesen Reformprozess in Gang gesetzt, er hat diese Entscheidung gewollt, er hat sie durchgesetzt. Also warum sollte er jetzt, er hat die ISL-Akte geöffnet, er hat sie an Garcia gegeben, jetzt soll der Herr Garcia mal arbeiten und soll dem Herrn Eckert eine Anklageschrift vorlegen. Das ist der Prozess.
Wer hat im Juli Moreno Ocampo als Chefankläger verhindert? War das Grondona?
Nein. Diese Beratung, ich muss das nochmal sagen, diese Beratung ist in der Tat Argentinien, ich habe gehört, dass ein Staatspräsident oder gibt es eine Staatspräsidentin oder wer beteiligt war. Es ist ja so, dass diese Good Governance Gruppe mehrere Vorschläge gemacht hat. Mehrere Vorschläge, 4 Stück in jedem Fall. Und dort war zunächst dieser Argentinier Ocampo vorgesehen, dann ist aber zurückgekoppelt worden und das ist mit Professor Piet abgesprochen. Ich muss das hier an dieser Stelle nochmal sagen. Nur was der Herr Professor Piet, der für mich dort der Garant ist für diese Unabhängigkeit. Ich bin es nicht, ich kenne diese Leute ja gar nicht. Was der Professor Piet vorschlägt und in diesem Rahmen kann ausgewählt werden. Und so ist diese Entscheidung gefallen. Jetzt lassen Sie den Mann doch erstmal arbeiten. Zwingen Sie ihn doch zum Arbeiten. Die Journalisten sind doch eigentlich jetzt die besten Helfer des Reformprozesses der FIFA, indem sie jetzt die Unabhängigen zwingen können, diese Dinge, die mit Verdachtsmomenten belegt sind, einer sauberen Aufklärung zuzuführen. Das ist Ihr Job, Herr Weinreich. Da verlasse ich mich auf Sie.
Ich nenne nochmal
kurz... Das Schlusswort, gell? Oder langsam?
Wissen ja, Sie, wir gleich. Haben ich weiß. Wir gehen aber dem wirklich gleich dem Ende entgegen. Ja. Passen auf, ich sage bei Chuck Blazer, Julio Grondona, Havelange, Marcoudi, da sage ich nur, die nenne ich einfach nur, weil bei einigen ja auch dokumentiert etwas vorliegt. Wird Garcia da jetzt auch agieren? Eine Frage und die zweite, die damit verbunden ist, wie sind Ihnen eigentlich Leute wie Blazer und Grondona in Sitzungen entgegengetreten?
Also das Letztere kann ich kurz beantworten. Kaum, meine Kontakte zu diesen Persönlichkeiten sind nicht sehr eng. Ich habe sie nicht sehr oft gesprochen und es war auch für mich nicht bedeutend, weil ich meinen Blick mehr nach vorne geworfen habe. Und da richte ich mich jetzt an den Herrn Garcia. Der ist berufen, wenn er seine Aufgabe ernst nimmt. Ich hoffe, dass er das tut. Dann hat er allen Verdachtsmomenten nachzugeben, auch denen, die Sie mir personalbezogen eben genannt haben. Das ist sein Job jetzt. Ich habe dazu beigetragen, dass eine solche Struktur geschaffen worden ist. Jetzt müssen die Verantwortung haben, sie auch ernst nehmen und umsetzen. Nur das kann der FIFA oder dem Weltfußball insgesamt helfen.
Sie drängen zurecht. Sie sagen, wir haben eine Viertelstunde überzogen. Ich habe noch genau zwei Fragen. Die erste ist, was gibt's jetzt zum Mittag?
Pellkartoffel.
Mit Quark?
Ja, mit Quark, ein bisschen Butter werde ich mir auch noch leisten. Ja.
Okay, okay. Letzte Frage. Wann besprechen wir die Themen, die wir heute auslassen mussten?
Ja, also wir sind ja, Sie wissen, ich will nicht jede Woche wieder irgendein Interview. Ich bin sehr, sehr zurückhaltend mit diesen Dingen, aber es gab ja zwei Punkte, wir haben es eingangs besprochen, die mir auch sehr schnell sagt, ja, das mache ich natürlich. Einmal, weil wir etwas aufzuarbeiten hatten, zum Zweiten aber auch, weil ich ja Ihr Interesse an den internationalen Dingen klar erkenne. Und insoweit bleiben wir im Gespräch. Sie wissen, der Herr Brause hat jederzeit sein Telefon für Sie geöffnet und ich auch. Und wenn es etwas Aktuelles gibt, ich meine, wir sollten jetzt mal die nächste Exco-Sitzung der FIFA Ende September vorübergehen lassen. Da wird sich dann zeigen, wie das Ganze jetzt weitergegangen ist oder weitergehen wird. Und dann kann man gerne mal wieder in ein Gespräch eintreten.
Ich bedanke mich bei Theo Zwanziger und überlasse ihm das letzte Wort.
Ja, danke, Herr Weinreich. Es war ein angenehmes Gespräch, kritisch wie immer, aber ich denke, dass das dazugehört. Also ich habe schon gelernt, Kommunikationsherrschaft gibt es nicht mehr, sondern nur noch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Pflegen wir die weiter. Schönen Gruß an Ihre User.
Ich habe nie daran gedacht, wegzugehen. Das ist in meiner Erziehung. Mein Vater hat 40 Jahre lang mit blauer Arbeitsuniform in einer chemischen Fabrik gearbeitet. Er hat mir etwas mitgegeben. Gib nie auf. Gib nie auf. Man geht nicht von selbst irgendwo weg. In diesem Sinne, alles, was im Fußball passiert und alle Schwierigkeiten, die im Fußball sind, sondern innerhalb der fußballerischen Gerichtsbarkeit oder Rechtsprechung gemacht werden und nicht vor ordentliche Gerichte gebracht werden. Das ist nicht mehr unsere Familie. Das im Fußball ist eine Familie. Also nur zu sagen, mehr als die katholische Kirche, das wäre für mich zu wenig.